Ich möchte einsteigen und nochmal dieses Lied von Werner Hoffmann zitieren, ganz zu Anfang. Herr, in deinem Namen treffen wir uns hier. In der Stille wollen wir jetzt vor dir stehen. Rede selbst durch dein Wort. Was noch stört, das nimm fort. Offenbare dich, wir wollen auf dich sehen. Mach die Herzen weit. Sprich in unsere Zeit. Das sollten wir uns wirklich nochmal bewusst machen. Christiane hat es ja vorhin auch betont. Wir sind hier zusammen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das heißt, der lebendige Gott in seiner Fülle ist gegenwärtig. Und er möchte sich offenbaren. Er will sich uns zeigen, wer er ist, wie er ist, was er für uns sein möchte. Und ich hoffe, wir gehören zu den Leuten, die dann sagen, ja, ich will ihn sehen. Und wir merken, dazu braucht es einfach ein Eingreifen Gottes. Er muss sich offenbaren und er muss das wegnehmen, was uns vielleicht in unseren Herzen blockiert, auch heute Morgen. Ich weiß nicht, wie deine letzte Woche ausgesehen hat. Ich weiß nicht, was dich bewegt hat und ob du diese Offenheit heute mitbringst. Aber ich hoffe und bete, dass Jesus dir diese Offenheit schenkt. Ich habe auch den Eindruck, gerade in unserer Zeit heute sind wir sehr oft gefangen von den Informationen aus der Tagespolitik. Corona-Zahlen, Impfungen, Freiheiten und Beschränkungen, das beschäftigt uns in unseren Gedanken, das macht was mit unseren Gefühlen. Sei es, dass man sich sorgt, dass man Ängste hat, unzufrieden ist oder auch Ärger empfindet. Ich denke, was wir brauchen, und das nicht nur sonntags morgens, sondern was wir wirklich brauchen jeden Tag aufs Neue, ist das Reden Gottes. Sind Worte, die uns Orientierung geben, Worte, die uns gerade in dieser schwierigen Zeit Halt geben. Worte, denke ich, aus der Ewigkeit. Ich war so ein bisschen überrascht. Marie Schmalenbach wusste gar nicht, dass sie hier aus der Gegend ist. Sie war ja die Frau eines Pfarrers, eines Superintendenten in Mendinghöfen. Und sie hat Lieder gedichtet. Selber ging es nicht so richtig gut. Sie war gesundheitlich immer wieder angeschlagen. Und eins ihrer Lieder lautet dann, Ewigkeit in die Zeit, leuchte hell herein. Dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Das begleitet mich oft in meinem Leben. Gerade dann, wenn ich mich verliere im Kleinen-Kleinen. Dass ich merke, ich brauche Worte aus der Ewigkeit, die mir wieder deutlich machen, was ist wirklich wichtig? Was ist wirklich wichtig und wirklich groß in unserem kleinen Leben? Und ich denke, wirklich groß ist, dass wir Teil einer großen Familie sind durch Jesus. Dass wir zu denen gehören dürfen, zu diesem großen Volk Gottes, die Vater, aber lieber Vater zu ihm sagen können. Wirklich groß ist, dass wir Teil einer großartigen Geschichte sind, die begonnen hat vor Grundlegung der Welt. Wir sind Teil einer Geschichte, die hineinreicht bis in alle Ewigkeit ohne Ende. Das ist groß. Nicht die wenigen Jahre hier auf dieser Erde. Wir haben durch Jesus Anteil an einem großen Auftrag. Wir sind berufen, Gottes Wesen in diese Welt hineinzutragen, aufleuchten zu lassen, damit andere Menschen durch uns zum Glauben kommen, Jünger und Jüngerinnen Jesu werden. Das ist groß. Und richtig groß ist, dass wir geliebt sind mit einer tieferen Liebe von Gott, die wir gar nicht ermessen können. Die Höhe, die Breite, die Tiefe, die Länge. Und es tut gut, wenn wir uns in unserem Alltag immer wieder besinnen darauf, was wirklich zählt, was wichtig ist und groß ist. Und die Frage wird dann sein, wenn uns das irgendwo wieder bewusst wird, prägt uns das in unserem Alltag? Oder bin ich gleich wieder gefangen, wenn ich nach Hause gehe und mich irgendwelchen Medien öffne und Nachrichten in mich reinschaue? Mir ist dieses Kirchenjahr in der Osterzeit sehr wichtig, weil ich denke, die Namen der Sonntage, das ist eine Botschaft für sich und ich liebe sie. Und ich möchte anhand dieses Kirchenjahres das euch nochmal vor Augen führen. Wir haben das ja bewegt, manche von euch waren die ganzen Wochen dabei. Und ich möchte euch fragen und bitten, einmal zu überprüfen, bewegt euch das wirklich? Oder ist das nur so eine Predigt am Sonntag oder so ein flüchtiger Gedanke und dann bist du wieder in deinem Alltag drin? Lasst uns nochmal schauen auf Jesus. Haben wir ja gerade gesungen oder gehört. Wir wollen dich sehen. Und ich fürchte, jetzt die kleinen Bilder da oben, die sind nicht mehr so ganz deutlich sichtbar. Wir brauchen einen neuen Beamer. Die Grabhöhle, aus der Grabhöhle leuchtet die Sonne rein, der Auferstandene. Und das haben wir uns am Sonntag angeschaut, wie der Auferstandene in die Mitte seiner Jünger trat. Das heißt, verschlossene Türen, ungläubige Herzen konnten ihn nicht aufhalten. Er kam, offenbarte sich als der Gekreuzigte und Auferstandene. Oder wie es Christian auch gerade gesagt hat, er ist der Sieger. Er regiert souverän. Er hat überwunden Sünde und Schuld, Hölle, Tod und Teufel. Und das sind Wirklichkeiten, die man nicht mehr umstoßen kann, die gültig sind bis in alle Ewigkeit. Und darum kommt er hinein in den Kreis seiner Jünger und spricht ihnen den Frieden zu. Friede sei mit euch. Zuspruch Jesu in einer Lebenssituation, in der sie mehr als verunsichert waren. Ich finde das großartig, dass das bis heute erlebbar ist. Jesus lebt, Jesus redet und Jesus kommt da hinein, wo wir sind, in die Lebenssituation. Und ich frage dich, wann hast du das zuletzt erlebt? Dass du überrascht wurdest von der Gegenwart Jesu? Und dass du seinen Zuspruch gehört hast, Friede sei mit dir, deine Schuld ist dir vergeben. Friede sei mit dir. Ist das Wirklichkeit in deinem Alltag? Darum geht's. Und nach diesem Zuspruch kommt ja dann dieser Auftrag, dass er uns mit hineinnimmt in seine Sendung. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Großer Auftrag. Und wir haben ja jetzt in dieser Woche wieder einen weiteren Feiertag am Donnerstag, Christi Himmelfahrt. Und dann wird es ja dann nochmal konkreter, wenn Jesus sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen, ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis an der Weltende. Dieser Auftrag war nicht nur ein Auftrag an die 12. Werner Hoffmann hat es in seinem Lied ja gerade uns gesungen. Herr, in deinem Namen sendest du uns aus, um den Menschen deinen Frieden zu verkünden, dass noch viele neues Leben in dir finden. Wir sind hineingenommen in diesen großartigen Auftrag. Das ist die Bestimmung unseres Lebens. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, hast du dieses neue Leben selber gefunden? Und bist du auch wirklich in deinem Bewusstsein dabei, Teil dieses Auftrags zu sein? Du musst nicht an der vordersten Front stehen. Gut, da sind dann die Verkündiger in unserer Mitte, Missionare, wir haben ja eine ganze Menge. Aber jeder ist Missionar in seiner Situation. Aber siehst du dich in diesem großartigen Auftrag mit drin, als ein Teil? Darum geht es in unserem Alltag. Oder bist du immer noch zögerlich und zweifelst? Ich finde das immer wieder tröstlich, dass selbst am Himmelfahrtstag es heißt, einige zweifelten. Wir haben am Sonntag nach Ostern uns darüber Gedanken gemacht, als der Herr sich dem Thomas offenbart. Der hat sich hier auch eine Menge überlegt. Wie ist das mit der Auferstehung? Was sagen die anderen? Ich kann es nicht glauben. Vielleicht ich will es nicht glauben. Und doch, ich will nicht loskommen von diesem Jesus. Und Jesus kommt auch in seine Lebenssituation, offenbart sich ihm und macht ihm nochmal deutlich, hier, du wolltest in meine Wunden fassen, fass in meine Seite, fass in meine durchbohrten Hände. Und dann fühlte Thomas, er sah. Und in dieser Situation wusste er, Jesus lebt. Und trotzdem sagt Jesus dann in dieser Situation, sei nicht mehr ungläubig, sondern Glaube. Das heißt, und das sollten wir uns wirklich nochmal verinnerlichen, der Glaube, von dem das Neue Testament redet, ist mehr als Wissen und Sehen. Glaube ist diese persönliche Beziehung zu diesem Auferstandenen, indem ich mich ausliefere, wie Thomas mich das dann danach macht. Mein Herr, du hast das Sagen in meinem Leben und du hast die Verfügungsgewalt über mein Leben. Mein Herr und mein Gott. Zu diesem Teil ist das Emblem des Kreuzes. Nicht am Kreuz hat Jesus uns erkauft mit seinem Blut. Und Glaube heißt, mich ihm anvertrauen und sagen, ja, ich möchte das, ich möchte dir gehören. Und ich möchte, dass du auch in dieser Corona-Zeit über mein Leben verfügst, dass ich dein bin. Diesen Sonntag nennt man übrigens Quasi-Modogenity, wie die neugeborenen Kindlein. So wirst du ein Kind Gottes. Wenn du es machst wie Thomas, indem du deine Knie beugst vor dem Gekreuzigten und Auferstandenen und ihm sagst, du bist mein Herr, du bist mein Gott und ich bin dein. Ist das wirklich das, was dein Alltag trägt, worauf du dich immer wieder neu besinnst? Das ist wirklich wichtig. Und dann kam der Sonntag des guten Hirten, wo Jesus seinem Petrus nachgeht, der völlig innerlich zerrüttet und zerschlagen war nach seiner Verleugnung, dreimal zu sagen, ich kenne ihn nicht, ich gehöre nicht dazu. Und dann zu erleben, der gute Hirte lässt ihn nicht los, er geht ihm nach und bringt ihn wieder zurecht. Und immer wieder dann diese entscheidende Frage, um die es sich dreht. Und das ist die wirklich entscheidende Frage auch für uns. Hast du mich lieb, sagt Jesus. Es ist nicht die Frage, bist du geimpft oder nicht geimpft? Hast du einen Ausweis oder nicht? Wir verlieren uns im Kleinteil. Die entscheidende Frage, was uns durchträgt und worum es geht und was auch Ewigkeit entscheidet. Hast du mich lieb? Paulus lässt sich mal hinreißen, am Ende des Korintherbriefs zu sagen, verflucht sind die, die Jesus nicht lieb haben. Die sind also nicht unter dem Segen Gottes. Da entscheidet sich die Qualität deines Lebens hier bis in alle Ewigkeit, dass du Jesus liebst. Was ist das Kennzeichen dieser Liebe? Im Johannesevangelium lässt Jesus da keinen Zweifel. Er sagt immer wieder, wer mich liebt, hört auf mich. Oder in dem Bild der Schafe, meine Schafe hören meine Stimme. Und sie folgen mir. Liebe äußert sich darin, dass du auf Jesus hörst und dass du dein Leben danach ausrichtest, in Bewegung bist, auf Jesus zu und mit ihm zusammen in dieser Welt Alltag zu gestalten, Auftrag zu erfüllen. Bist du dabei? Frag dich nochmal, ich habe heute eine Menge Fragen. Frag dich nochmal, auch im Blick auf die letzte Woche, die können wir vielleicht noch ein bisschen überschauen. Wie viel Zeit hast du darauf verwandt, wirklich auf die Stimme deines guten Hirten zu hören? Und vielleicht mal dagegen zu stellen, wie viel Zeit hast du darauf verwandt, Nachrichten auf irgendwelchen Kanälen dir reinzuziehen? Oder Infos von sozialen Medien? Also wem gehört deine Aufmerksamkeit in deinem Alltag? Wo schlägt dein Herz? Das kann man ganz plastisch und praktisch machen. Bei Jesus, der dein Leben ist, der dein Hirte ist, dein Herr, dein Gott. Oder stundenlang in irgendwelchen Kanälen und Zeitungen. Wir haben das hier gerade gehört, Psalm 1, dass darum geht, Tag und Nacht nachzusinnen über Gottes Wort. Weil das sind Worte des Lebens, das ist das, was unserem Leben Halt gibt, was unserem Leben Nahrung gibt, was uns verwurzeln lässt in dieser Zeit, in der Gegenwart Gottes, bis in alle Ewigkeit. Sind wir da drin? Gehen wir Sonntag weiter, was wirklich wichtig ist. Wir haben ein Lied gerade gehört von den 10.000 Gründen. Ich zitiere es nochmal. Du liebst so sehr und vergibst geduldig. Schenkst Gnade, Trost und Barmherzigkeit. Von deiner Güte will ich immer singen. 10.000 Gründe gibst du mir dafür. Nimm einfach diese Bilder nochmal weiter mit rein. Wenn du das wirklich erlebst, dass der gute Hirte dir begegnet mit Gnade, mit Güte, mit Barmherzigkeit, wenn er dich zurechtbringt und du merkst, er lässt mich nicht los, trotz meines Versagens. Was macht das mit deinem Herzen, wenn du Liebe Jesu erfährst? Also bei mir macht das was. Und ich wünschte mir noch viel mehr dieser Momente, wo Jesus mich berührt und ich merke, er hält an mich fest, wo ich mich längst losgelassen habe. Er macht mit mir weiter, wo ich immer wieder aufgeben will. Er liebt mich zuerst und bis zuletzt und das weckt Liebe in unseren Herzen. Bist du dabei? Dass dein Herz schlägt für den, dessen Herz schlägt für dich? Und dann merkst du, passiert was in deinem Herzen. Wenn wir das vergleichen mit einer Gitarre, da sind ja manchmal die Saiten unserer Seele zerrissen, nicht mehr gestimmt. Und jetzt kommt der Herr und erneuert und stimmt die Saiten und bringt etwas zum Klingen. Und deswegen hatten diese Sonntage nach dem Sonntag des Guten Hirten den Namen Jubilate und Kantate. Wer das erlebt in seinem Alltag, diese Wirklichkeit als Wirklichkeit erfährt, da kommt was in seinem Herzen auf, was Jubel bedeutet, was Singen bedeutet. Bist du damit drin? Ist es das, was dein Leben wirklich bewegt? Also Gottes Volk, das ist mir nochmal so deutlich geworden, ist immer ein singendes Volk gewesen. Da kannst du im Alten Testament schon reinschauen. Ich glaube, das älteste Lied steht da in der Bibel. Das Lied nach dem Durchzug durchs Rote Meer, der Miriam. Das älteste Lied, was in der Literatur zu finden ist. Im Alten Testament bei Hiob, eines der ältesten Bücher, heißt es, Gott gibt Loblieder in der Nacht. Wir haben das dann gesehen bei Silas und Paulus im Gefängnis. Nimm dir die Sklaven aus Afrika, die Spirituals im Leid, im Elend, trotzdem Jubilate, trotz Schwierigkeiten, weil die Güte Gottes, die Barmherzigkeit Gottes viel realer für sie war als das Leid, was natürlich auch real ist. Aber die Wirklichkeit Gottes wird stärker. Mich hat das auch nochmal bewegt jetzt in der Zeit von der Passion. Letzter gemeinsames Abendmahl, wo es dann am Ende heißt, und sie sangen den Lobgesang und gingen dann zum Ölberg. Ja, wer hat denn da gesungen? Jesus und seine Jünger. Ich habe mich gefragt, hat Jesus das Lied angestimmt? Hat er Bassstimme gehabt? Hat er Tenorstimme gehabt? Keine Ahnung. Aber was mir bewusst wurde, der gerade dabei war, den schwersten Weg seines Lebens auf dieser Erde unter die Füße zu nehmen. Im Garten Gethsemane, im Kampf, im Ringen, Herr, Vater, dein Wille geschehe. Wie Soldaten, danach die Prozesse, die Misshandlungen, der Kreuzestod. Er ging diesen Weg mit einem Lobgesang auf seinen Lippen. Weil das gehört zu dem Gott, an den ich glaube. Und das prägt das Wesen seiner Kinder. Es ist ein singendes Volk, eine singende Familie. Frag dich nochmal im Blick auf dein Leben, wie sieht's aus? Was hast du letzte Woche deine Seele zum Schwingen gebracht? Es kann ja auch der Ärger gewesen sein aus den Nachrichten über die Politik. Bringt auch was zum Schwingen. Es kann Betroffenheit sein. Ihr habt wieder die Bilder von Indien vor Augen, wenn du da siehst, die kranken und sterbenden Menschen oder was da ein bisschen an den Rand gedrängt wurde, die Hungersnot in Madagaskar. Du siehst diese ausgezehrten kleinen Körper von Kindern, die verhungern. Das macht natürlich auch was. Aber können wir trotz all dem entdecken, die Güte Gottes lässt diese Welt nicht los. Gott ist da. Und dass das am Ende den Grundton deines Lebens bildet. Natürlich kannst du jetzt meckern und sagen, ja, aber wir dürfen nicht singen. Du redest davon singen und hier, ihr zu Hause könnt ja singen, aber hier nicht. Aber wer hindert dich dran, zu Hause zu singen? Und wenn du nicht möchtest, dass die Nachbarn dich hören, geh in den Wald und keiner wird dich dran hindern, zu singen. Du kannst singen, wenn du denn willst. Nicht Zorn und Ärger sind das Kennzeichen der Kinder Gottes. Sondern wenn wir mit Jesus zusammen sind, dann ist das der Grundton von Kantate und Jubilate. 10.000 Gründe gibt Jesus uns dafür. Bist du dabei? Der Sonntag heute, müssen wir jetzt nicht mehr raten, ich habe ihn da stehen, ist Rogate. Bittet betet. Das ist eigentlich dann die logische Konsequenz all dessen, was wir bislang dann hier gehört und gesehen haben. Nehmen wir nochmal diese Bilder aus der oberen Leiste. Vielleicht könnt ihr es nochmal sehen. Das leere Grab. Jesus lebt, gibt uns Anteil an seinem Leben. Das Kreuz, wir gehören ihm, dürfen ihm sagen, du gehörst uns, wir gehören dir. Du darfst über uns verfügen. Die Schafe, sie sind unter Führung und Schutz und Versorgung des guten Hirten. Da habt ihr das Herz mit dem Notenschlüssel, Dankbarkeit, Vitalität und Lebensfreude. Und jetzt die betenden Hände. Ich weiß nicht, ob es erkennbar ist, die schöne Silhouette. Betende Hände, wofür stehen die? Was heißt jetzt beten? Geht es darum, dass wir jetzt versuchen, über Gott zu verfügen und ihn zu motivieren, doch ja, unsere Wünsche zu erkennen und zu sehen und zu erfüllen? Worum geht es beim Gebet? Dass ich Gott manipuliere? Ist Gebet für mich mehr so eine Art Leistungspunkte sammeln, damit ich mir einen besseren Platz im Himmel ergatter, weil ich mehr gebetet habe? Worum geht's, wenn wir beten? Ich meine, Luther wäre es gewesen, der sagte, Gebet ist das Gespräch des Herzens mit Gott. Wenn wir diese ganzen Dinge nehmen aus der oberen Leiste, du bekommst das neue Leben, du bekommst Vergebung, du erlebst Jesus, wie er dir nachgeht, wie er für dich sorgt. Da hast du den Eindruck, dieser Gott möchte jetzt keine Leistungspunkte von dir. Dieser Gott möchte mit dir zusammen sein. Und zusammen sein ist jetzt nicht ein schweigendes Miteinander, sondern ist eine Kommunikation, ist ein Austausch. Gott ist mit seinem Herzen, mit seinem ganzen Herzen bei dir, in deinem kleinen Leben. Und er möchte dein Herz, dass du mit deinem Herzen bei ihm bist und mit Gott redest. Dass du, wenn du betest, bei deinem Gott bist. Ich kenne das ja auch, dann fange ich an zu plappern eigentlich. Ich weiß, was ich beten will, ich bete und merke schon, während ich das bete, bin ich gedanklich schon wieder irgendwo anders. Passiert wahrscheinlich nicht nur mir alleine. Aber dann bin ich mit meinem Herzen nicht bei Gott. Oder du hast eine Gebetsliste und du betest da listenmäßig was ab. Aber dann hat diese Gebetsanliegen mein Herz nicht wirklich berührt. Hey, Gott möchte Beziehung. Gott möchte echtes Leben und er möchte Herzen, dass Herzen bei ihm an seinem Herzen sind. Und ich glaube, darum geht's bei diesem Sonntag heute, dass wir lernen zu beten. Und Gebet ist immer ein Kennzeichen von Beziehung, von Gemeinschaft und Abhängigkeit. Nehmen wir mal das Bild von den Schafen. Die brauchen einen Hirten, ohne Hirten gehen die zugrunde. Oder nehmen wir das Bild von Quasimodogenity, wie die neugeborenen Kindlein. Kinder, Neugeborene, brauchen ihre Mutter, brauchen ihren Vater. Also das sind Bilder von Abhängigkeit. Und Gebet ist das Bild, das Kennzeichen für Abhängigkeit. Dass ich merke, ich kann gar nicht alleine. Und dann schaue ich auf Jesus, wie er als der Menschensohn lebt in dieser Welt. Und er sagte, ich kann auch nicht alleine. Ich kann nur das sagen, was ich vorher den Vater habe sagen hören. Ich kann nur das tun, was der Vater in mir tun. Und deswegen hat er gebetet. Jesus hat gebetet, hat sich abhängig gemacht, damit der Vater durch ihn reden kann, damit der Vater durch ihn handeln kann. Und wenn wir sagen, wir sind Teil seines Auftrags, wir gehören zu Jesus, dann geht es genau darum, dann können wir nicht ohne Gebet das leben. Wir brauchen Abhängigkeit, damit Jesus zu uns redet und durch uns redet und handelt in dieser dunklen Welt. Jetzt könnten wir das Vaterunser noch nehmen und wir merken, dass all diese Punkte auftauchen, wie sie hier oben auf der Leiste sind. Es geht um neues Leben, es geht um Anbetung, es geht um Vergebung. Nimm das nochmal Vaterunser. Da sind wir beim Vater, dazu kommen wir als seine Kinder und wir staunen über den, der ist. Und dann sind wir erstmal bei ihm und nicht bei unseren Anliegen. Dein Name werde geheiligt. Es geht um dein Wesen, um dein Reich, dass es sich ausbreitet, um deinen Willen, dass er geschieht und nicht, dass du meinen Willen kennst und dass meiner geschieht. Also Gebet ist, es zieht dich in die Gegenwart Gottes. Metaebene sagt man vielleicht. Und dann guckst du von oben auf diese Welt, was in dieser Welt wirklich wichtig ist. Dass Gottes Wesen in der Dunkelheit aufleuchtet. Dass Gottes Reich sich ausbreitet. der Bereich da, wo er herrscht und dass sein Wille geschieht. Und dann sind wir bei uns, dass wir versorgt werden, gib uns unser tägliches Brot, dass wir vergeben und Vergebung empfangen, dass Gott uns führt und dass er uns erlöst von dem Bösen. Theo wird meines Wissens nächste Woche zu dem Gebet noch mehr sagen. Ich möchte abschließend nur noch zwei Gebetsanliegen weitergeben, die Jesus besonders wichtig waren. Und ich glaube, dass sie ihm heute noch wichtig sind. Denn wenn wir das richtig sehen, im Hebräerbrief wird uns gesagt, dass Jesus nach der Himmelfahrt natürlich zur Rechten des Vaters ist. Er lebt dort und er bittet für uns als der hohe Priester. Also Jesus hört nicht auf zu beten, auch für uns. Und er nimmt uns mit hinein in diese Gebetsbewegung. Das ist wichtig für diese Welt. Und mich hat es nur mal bewegt in den letzten Tagen, diese Kapitel von Johannes, Kapitel 13 bis 17. Das ist diese Zeit, wo Jesus am letzten Abend mit seinen Jüngern zusammen war. Er hat ihnen die Füße gewaschen, er hat mit ihnen das Abendmahl gefeiert, er ist in den Garten Gethsemane gegangen. Aber in dieser Zeit, nach der Feier des Abendmahls bis zum Garten Gethsemane, hat er sehr viel mit ihnen geredet. Wenn einer stirbt, ne, letzte Worte sind wichtige Worte, dann versucht man in den letzten Worten das Entscheidende reinzubringen. Dann zeigt er ihnen, es wird nicht einfach für sie, aber sie sollen ihren Glauben nicht wegwerfen. Sie müssen nicht erschrecken. Gott ist da und Gott wird ihnen seine Gegenwart schenken durch das Wirken des Heiligen Geistes. Es gibt Hoffnung. Das feiern wir ja auch demnächst, ne? Pfingsten. Aber dann sagt er in diesen drei Kapiteln sechsmal, was ihr bittet in meinem Namen, das will ich tun. Warum überlesen wir das? Wenn einer sechsmal in der letzten Stunde seines Lebens betont, Leute, betet, rogate, bittet, was immer ihr in meinem Namen bittet, das heißt ja schon in Übereinstimmung mit ihm, ich will es tun. Als Ausdruck einer Liebesbeziehung, als Ausdruck, dass wir zusammen sind und dass du Mitteil meines Auftrags bist, meiner Sendung, meiner Familie, meiner großen Geschichte. Sind wir da drin? Das ist wirklich wichtig. Nicht, dass wir da jetzt ein schlechtes Gewissen kriegen, aber dass wir eine Sehnsucht bekommen, unsere Bestimmung zu leben. Kommen wir zu den beiden Anliegen. Jetzt in Kapitel 17 betet Jesus, nachdem er geredet hat. Ich nehme mal an vor seinen Jüngern, dass sie das alle hören. Das ist das längste Gebet, was uns von Jesus überliefert ist. Und er betet erstmal für sich, dann betet er für die 12. Und ganz fantastisch, am Ende betet er für alle, die durch sie zum Glauben kommen. Er betet also auch für uns. Und er macht deutlich, dass seine Jünger in einer Welt leben, in der sie Fremdkörper sind. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Ihr gehört zu mir, ihr habt neues Leben. Und das ist wie Licht in der Finsternis. Dieses Licht haben sie bei mir gehasst, sagt Jesus, und euch werden sie auch hassen. Das ist so. Aber Jesus bleibt jetzt dabei nicht stehen, dass er sagt, das sind Menschen, die euch hassen, sondern er sieht hinter diesen Menschen diese unsichtbare Wirklichkeit von finsteren Mächten. Und ich glaube, das ist uns vielleicht hier und da ein bisschen verloren gegangen, dass wir angesichts des Durcheinanders in dieser Welt klarkriegen sollten, es gibt eine Macht des Bösen, die agiert, taktiert, manipuliert und Fäden zieht. Jesus hat diese Macht sehr real genommen und auch als Bedrohung erkannt. Er betet: Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, denn dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe ich auch sie in die Welt gesandt. Also sie gehören in die Welt, wir gehören in diese Welt. Ich würde gern schon beim Vater im Himmel sein, glaub mir. Gut, der Weg des Sterbens kann schwer werden, aber es ist nur Gewinn, bei dem zu sein, der mein Leben ist. Aber Jesus sagt, nein, ihr gehört noch in diese Welt, weil diese Welt Licht braucht. Und das Licht des Lebens leuchtet jetzt durch euch. Gegenwart Jesu in eurem Leben. Und da ist einer, der daran interessiert ist, dieses Licht auszulöschen. Und Jesus betet nicht, dass wir aus der Welt genommen werden, sondern dass der Vater uns bewahrt vor dem Bösen. Tröstlich. Das ist übrigens auch eine Bitte, die er uns in den Mund legt, dem Vater unser. Nicht, das ist eine Wir-Bitte. Erlöse uns von dem Bösen. Bist du damit drin, in diesem Gebetsanliegen? Und wenn wir die Welt uns mit offenen Augen anschauen, Diabolos heißt der Durcheinanderwerfer, brauche ich nicht viel Fantasie. Auf der politischen Ebene weltweit, in allen Bereichen von Wirtschaft, Gesundheit, Naturkatastrophen und was weiß ich, durcheinander. Und in der Offenbarung heißt es, der Teufel weiß, dass er wenig Zeit hat. Und ich glaube, gerade hat er die Drehzahlen erhöht. Jetzt warte ich nicht auf den Antichristen, sondern ich warte auf Jesus, dass er wiederkommt. Aber bis dahin sind wir ganz aktiv mit drin und Jesus und die Apostel machen uns deutlich, dass wir wache Sinne haben für diese unsichtbare Dimension, dass wir wachsam sind und beten. Das ist wirklich wichtig. Also sich nicht ärgern, nicht jammern, sich nicht zersorgen, sondern aktiv drinnen sein und beten. Das ist ein Gebetsanliegen von Jesus in der letzten Stunde seines Lebens, wo ich glaube, heute betet er es zur Rechten des Vaters und wo er sagt, Leute, wir gehören zusammen, wir sind eine Familie, betet mit. Und das zweite Gebetsanliegen, was mich bewegt, da betet er für uns. Damit schließe ich. Ich bete aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ja, wir beide. Dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein. Auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Man kann auch übersetzen, dass sie die gleiche enge Gemeinschaft haben wie wir. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Jesus macht immer wieder deutlich, dass die Welt von Gott das Recht bekommen hat, zu beurteilen, ob wir wirklich Jünger Jesu sind. An der Liebe, die ihr untereinander habt, soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Oder hier, wenn ihr Einheit untereinander habt, soll die Welt erkennen, dass ihr zu mir gehört und dass der Vater mich gesandt hat. Also die Welt darf uns beurteilen. Und darum geht es dann nicht, dass wir viel Wissen aus der Bibel zitieren können, sondern wie wir charakterlich unterwegs sind, ob das Wesen des Vaters sich uns widerspiegelt. Und zwar, dieser Vater lebt in Gemeinschaft, in Einheit, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ist es das, was uns prägt und was sich in unserem Leben widerspiegelt, wenn andere uns beobachten? Ich glaube, Einheit hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir immer derselben Meinung sind. Also gerade in dieser Corona-Zeit merken wir, wie unterschiedlich wir denken und ticken in der Bewertung mancher Fragen. Und das ist okay. Aber die Einheit, um die es hier geht, ist geprägt von Liebe. Ich glaube, Augustinus hat damals gesagt, in den wesentlichen Dingen Einheit, in den weniger wichtigen Dingen Freiheit, aber in allem die Liebe. Wird weiter deutlich, auch wenn wir Dinge unterschiedlich besehen und bewerten, dass wir zusammengehören, dass wir eine Familie sind und dass wir einander respektieren. Wir müssen es nicht gleich sehen. Aber es muss deutlich bleiben, dass wir zusammengehören durch Jesus, dass wir eine Familie sind und dass wir lieben. Nehmt bitte wahr, wenn das das entscheidende Moment ist, damit Leute zum Glauben kommen. Also Jesus betet nicht hier in diesem letzten Gebet und Vater, ich bitte dich, dass viele Menschen aus dieser Welt zum Glauben kommen. Das hätte ich jetzt gebetet. Er bittet nicht direkt für diese Menschen, dass sie zum Glauben kommen, sondern er bittet für die Jünger, dass sie glaubwürdig leben, damit andere zum Glauben kommen. Und da merke ich, da bin ich drin in der Nummer. Das ist wirklich wichtig. Wie gehen wir miteinander um? Denn durch uns, wenn sie in unser Leben reinschauen, Familienleben, Gemeindeleben, soll sich etwas widerspiegeln von der Gegenwart Gottes. Und hier setzt der Teufel an, bringt auseinander, bringt durcheinander. Und es gelingt ihm sehr viel. Und ich möchte euch einladen, an dieser Stelle Rogate, bittet, betet, macht euch eins, machen wir uns eins mit den Gebetsanliegen unseres Herrn. Dass wir in dieser Zeit auch mehr dafür beten, dass uns der Vater erlöst von dem Bösen, bewahrt vor dem Bösen und Gnade schenkt, dass wir Einheit leben können. Wisst ihr, in dem Wertekatalog Gottes, es ist wichtiger, dass wir Einheit bewahren. Wir müssen sie nicht schaffen. Durch Jesus sind sie Fakt. Wichtiger bei Gott ist es, Einheit zu bewahren, als dass ich meine Meinung hier durchdrücke. Es geht nicht um meine Meinung, es geht auch nicht um deine Meinung. Die können wir hinten anstellen lassen, wenn wir auch nicht übereinander kommen. Entscheidend ist, dass jetzt deutlich wird, wir sind Kinder des Vaters. Wir sind Schafe des guten Hirten. Und wir gehören zusammen und wir bleiben zusammen. Und nichts und niemand wird uns daraus dividieren. Vielleicht abschließend hier, Jesus macht deutlich, dass der Vater nicht das letzte hier in diesem Vers, du liebst sie, wie du mich liebst. Der Vater liebt uns, der Vater liebt dich. Das musst du dir mal vorstellen. Der Vater liebt dich genauso, wie er Jesus liebt. Ja, natürlich liebt er Jesus, das ist sein Sohn, der ist perfekt. Den muss er lieben. Und Jesus sagt, Vater, du liebst sie, genauso wie du mich liebst. Jesus macht dir heute Morgen deutlich, auch wenn du das nicht glauben kannst. Das ist diese viel tiefere Liebe, von der ich am Anfang geredet habe. Der Vater liebt dich genauso, wie er Jesus liebt. Kleiner Wermutstropfen. Er liebt deine Schwester und deinen Bruder genauso, auch mit denen du nicht so gut klarkommst. Die sind genauso geliebt. Bitte, und wenn der Mensch, mit dem ich vielleicht Probleme habe, genauso geliebt ist, wie Jesus vom Vater geliebt ist, kann es mir helfen, eine etwas andere Ebene reinzukriegen. Ich wünsche euch, dass das wirklich Wichtige wieder wichtig wird. Wir leben als Teil dieser großen Familie, eingebettet in dieser großartigen Geschichte, miteinander aktiv bei diesem großen Auftrag, als Leute, die sich geliebt wissen. Amen.